Ja, wie angekündigt, müssen Sie in dieser Woche keinen Tag auf den FAZ-Podcast für Deutschland verzichten. Die FAZ wird 75 Jahre alt und bei unserem FAZ-Kongress im Kap Europa in Frankfurt waren einige spannende Gäste auf der Bühne. Zwei der Gespräche gibt's für Sie am Wochenende als Sonderfolge zu hören. Heute ist Samstag, Fußball-Samstag, klar. Der deutsche Meister steht schon fest. Den Meistertrainer von Leverkusen, Xabi Alonso, den hätte der bald trainerlose Rekordmeister FC Bayern auch gerne gehabt. Der will aber nicht nach München, zumindest jetzt nicht. Warum das die Frau von Uli Hoeneß, also vom Ehrenpräsidenten des FC Bayern, gut findet und sogar sauer gewesen wäre, wenn Alonso gekommen wäre, das hören Sie hier gleich. Denn die Bayern-Ikone war auch bei uns auf dem Kongress. Uli Hoeneß hat im Gespräch mit FAZ-Sportredakteur Christopher Melzer offen gesprochen, wie man es von ihm kennt. Über die Trainerfrage, die Probleme des FC Bayern, über die Fans und die DFL. Selbstbewusst, selbstkritisch und vor allem sehr launig. Viel Spaß bei dem Gespräch unseres Sportkollegen Christopher Melzer mit Uli Hoeneß. Heute ist Samstag, der 27. April. Mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Michael Götz. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
Schön, dass Sie alle da sind. Herr Hoeneß, besonders schön, dass Sie da sind. Wir haben das ja vor ein paar Wochen ausgemacht, das Gespräch. Und da war die Lage noch ein bisschen ruhiger. Jetzt habe ich Sorge, dass Sie heute vielleicht das entscheidende Bewerbungsgespräch verpassen mit dem neuen Trainer. Oder ist...
Also, da muss ich mal mit einer Mehr aufhören. Das heißt ja immer, der Uli Hoeneß ist die graue Eminenz und ohne den geht beim FC Bayern gar nichts. Das ist nicht ganz richtig, denn...
Aber nicht ganz, sagen Sie
ja,
schon mal.
Es ist so, dass wir, wie ich finde, jetzt sehr gute sportliche Führung haben. Die ist zwar noch jung, der Max Eberl und der Christoph Freund und der FC Bayern, der sehr unruhige Zeiten in der Führung hatte, gar keine Frage, 2 Jahre, wir sind gerade dabei, uns zu konsolidieren und wir haben zum Beispiel am Dienstag eine Besprechung gehabt, wo alle da waren. Herbert Heiner, Karl-Heinz Rummenigge, Jan Dresen, Michael Dietrich, unser Finanzchef und die 2 Sportleute. Und da diskutieren wir. Natürlich, wenn jetzt die einen Trainer vorschlagen, das halt aber immer beim FC Bayern so gewesen, den einer von den wichtigen Entscheidern gar nicht leiden können oder gar nicht ertragen können, dann kommt er nicht. Da sind wir immer gut gekommen. Aber das gleiche Recht hat auch der Herbert Heiner oder der Jan Dresen. Und ich glaube, da wird mir eine Rolle neuerdings zugeschoben, die nicht mehr ganz richtig ist, weil mein größtes Ziel ist, jetzt die nächsten Jahre, ich habe das jetzt 2 Jahre versucht, ist nicht so gut gegangen, muss ich zugeben, den Übergang zu schaffen, so wie ich das bei mir in der Firma mit meiner Fabrik gemacht habe. Mein Sohn hat aber auch 4-5 Jahre gebraucht, um das zu übernehmen. In den ersten Wochen hat er mich, oder Monaten, mich 2-mal am Tag angerufen. Jetzt ruft er manchmal eine ganze Woche nicht an. Und so stelle ich mir das bei Bayern München auch vor. Da kann er so nicht. Wir wollen am Samstag auf die Tribüne in der Allianz Arena und schauen, was Bayern 5-1 gewinnt.
Aber noch ruft der Max. Ne? Aber noch ruft dann der Max Eberl 1-2 Mal die Woche an, oder?
1-2 Mal die Woche ruft er an und das finde ich auch in Ordnung. Aber Max habe ich jetzt schon, ich habe ihn ja so seine Arbeitsweise nicht so kennengelernt vorher. Aber der ist sehr selbstständig, der hat eine klare Meinung, hat ein sehr gutes Netzwerk, was, wie ich finde, sehr wichtig ist. Und er hat mit dem Christoph Freund, Sportdirektor, einen tollen Mann, der eine unglaubliche Agenda hat in ganz Europa, ganze Welt kennt ja alle Spieler, die da so spielen und ich erwarte, dass wir die nächsten paar Jahre da viel Positives erhören, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich. Ich denke, ein Pavlovic, ein Musiala, ein Davis, wenn er wieder besser spielt,
wenn er bleibt.
Wenn er keinen Vertrag mehr kriegt. Das ist immer so eine Geschichte. Wissen Sie, so eine Medaille hat ja immer 2 Seiten. Ich bin immer der Meinung, die Macht des Spielers ist stark, aber der FC Bayern ist auch nicht schlecht.
Ich Ich bin gestern nach Frankfurt gekommen, kam in die Redaktion und schon kamen die ersten Kollegen, ja, wer wird denn jetzt neuer Trainer beim FC Bayern? Ich so, da müsst ihr morgen kommen, da ist einer da, der weiß es. Also Herr Hoeneß, lassen Sie mich jetzt nicht hängen. Ja.
Eines ist sicherlich richtig, dieses Ping-Pong-Spiel, das da die eine oder andere Zeitung in München da veranstaltet, das ist nicht Bayern-like. Es ist nicht so, dass die Führung jetzt mit dem oder jenem und immer, sondern wir konzentrieren uns immer auf eine Person. Das war zunächst mal.
Ich sag mal den Namen jetzt einfach Ralf Rangnick.
Nein, aber und die Vergangenheit.
Ach so.
Wir haben uns schon fokussiert, das muss man natürlich sagen, dass wir gerne den Xavi Alonso nach München geholt hätten. Das war unser Wunschspieler, Wunschtrainer, weil. Aber meine Frau hat so in der entscheidenden Woche mal beim Frühstück gesagt, du, wenn der kommt, dann bin ich sauer. Und dann sage ich, wieso? Weil dann hat er keinen Charakter. Und ich glaube, der hat einen Charakter. Und ich glaube, der hat einen Charakter. Und da, wenn er einen hat, und Gott sei Dank sagt sie, jetzt habe ich recht gehabt, und dann wird er irgendwann ein Trainer für Bayern. Und das war, da wird aber dann gleich für Bayern München eine Niederlage. Der FC Bayern, der hat noch bis 26 Vertrag. Wir haben höflich angefragt. Er hat sich das schon vorstellen können, wenn er weggegangen wäre. Aber jetzt hat er gesagt, ich habe viele Spieler nach Leverkusen geholt. Die sind wegen mir gekommen. Wir haben uns unheimlich aneinander gewöhnt und wir haben riesigen Erfolg. Ich kann dieses Masterpiece jetzt nicht verlassen. Und das muss man respektieren. Meine Frau hat wieder mal recht gehabt. Okay. Ja, und dann geht es weiter. Und dann haben wir mit Julian Nagelsmann, war natürlich auch ein Thema. Und da wurde auch viel erzählt. Wir haben nie gleichzeitig mit drei Trainern gesprochen. Weil wenn wir mit jemandem sprechen, dann musst du ihm das Gefühl geben, er ist der Mann. Und wenn er dann Ja oder Nein sagt, wenn er Ja sagt, ist perfekt. Wenn er Nein sagt, dann geht es weiter. Und so war das halt mit Julian. Und da habe ich zum Beispiel und Karl-Heinz gar nicht mit dem gesprochen. Das hat Max und Christoph alleine gemacht. Und die waren schon lange Zeit der Meinung, dass er dann am Ende zusagt. Und er hat dann Nein gesagt. Aus seiner Sicht verstehe ich das. Wenn die Europameisterschaft gut läuft, dann hat er eine gute Entscheidung getroffen. Wenn die schlecht läuft, dann hat er eine katastrophale Entscheidung getroffen. Denn dann wäre der FC Bayern besser gewesen. Aber so ist es. Und jetzt schaut man auch auf einen neuen Namen. Und mit dem ist gesprochen worden. Und ich denke, dass innerhalb von einer Woche ein Ja oder ein Nein kommt. Und dann sehen wir weiter. Ich finde es sowieso, am 1. Juli beginnt die Vorbereitung zur neuen Saison. Diese Hetzjagd, die da jeden Tag veranstaltet wird, es wurde gesagt, der Zidane steht schon vor der Unterschrift. Ich bin überzeugt, mit dem hat kein Mensch gesprochen. Ja. Und ich finde sowieso, das ist ganz schwierig, in dieser Gemengelage einen Trainer zu holen, der gar kein Deutsch kann, aber auch wenig Englisch kann. Ja. Also bei uns in der Kabine wird teilweise jetzt mit Tuchel auch Englisch gesprochen. Und deswegen, wenn du schon nicht Deutsch kannst, was ich finde ein großes Problem ist, und dann nicht Englisch richtig gut, dann geht es aus meiner Sicht nicht.
Ein letzter Versuch von mir. Ist Ihre Frau mit Ralf Rangnick einverstanden?
Meine Frau kennt den nicht. Denn Xavi kannte sie, weil er ja in München gespielt hat. Ich würde sagen, aber meine Frau hat da eine neutrale Haltung eingenommen, was seine Chancen nicht verkleinert. Okay.
Also ich habe alles versucht, aber es gibt ja noch die Chance, dass Sie Fragen stellen und vielleicht, also ich kann Ihnen nicht verbieten, nochmal nachzufragen, aber wir wollen uns jetzt dem Thema annähern, ne? Wem gehört der Fußball? Und wenn wir jetzt so die Temperatur nehmen wollen vom deutschen Fußball, dann hilft es auch ein bisschen immer, die Temperatur vom FC Bayern zu nehmen. Ist ja mal ein guter Indikator, geht es dem FC Bayern gut, dann geht es oft auch dem deutschen Fußball gut.
Das war in der Vergangenheit so.
Gilt das nicht mehr?
Es ist nicht ganz so, nein.
Aber es geht im deutschen Fußball gut, sagen Sie? Oder?
Also wenn wir gut sind, geht es im deutschen Fußball gut. Aber wenn wir schlecht sind, wie wir es teilweise in diesem Jahr waren, heißt es nicht unbedingt, dass es dem deutschen Fußball schlecht geht. Weil ich glaube, dass sich in Deutschland doch eine gute Fußballkultur entwickelt hat. Wenn ich den Fußball von Leverkusen sehe, wenn ich den Fußball vom VfB Stuttgart sehe, wenn ich den Fußball der Nationalmannschaft in den letzten zwei Länderspiele anschaue, dann hat sich da was entwickelt. Und die Engländer, die ja immer so tun, wie wenn sie die Größten auf der Welt wären, die haben jetzt gerade feststellen müssen, dass sie im Halbfinale der Champions League keinen Spieler haben, keinen Verein haben, und dass sie auch jetzt West Ham gegen Leverkusen in der Euroleague rausgeflogen sind. Der deutsche Fußball ist im Moment in der Spitze besser als sein Ruf. Und wenn es dem Julian gelingt, eine Initialzündung, wie sie jetzt gegen Frankreich und auch gegen Holland gelungen ist, wenn er die hinübertragen kann, vielleicht begleitet von Erfolgen der Vereine, Dortmund hat eine Chance, wir haben eine Chance, Leverkusen hat eine Chance, und so etwas wie ein Sommermärchen entwickeln kann. Ich finde, die Stimmung in Deutschland ist noch nicht so. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Franz Beckenbauer die WM nicht, oder die EM nicht, sag mal, organisiert, denn er war das Highlight in der Vorbereitung der WM 2006, und da fehlt mir noch ein bisschen was vom DFB. Aber sie haben auch nicht so viel Erfahrung und sind keine Leute von Weltruf. Sie wollen doch die Wahrheit hören, oder?
Sie haben schon angesprochen, England, das ist jetzt so ein bisschen so eine neue Fußballwelt, in der wir drin sind. Und mein Eindruck ist aus München, dass der FC Bayern auch noch gerade ein bisschen sucht. Wer will er, wer kann er eigentlich sein in dieser neuen Fußballwelt, in der plötzlich ganz neue Player sind? Wo sehen Sie da den FC Bayern?
Ja, wir waren ein bisschen überrascht. Wir waren ja jetzt bis vor einem oder zwei Jahren wirklich überall dabei. Wir waren deutscher Meister, wir waren international auch immer in der Vorrunde alle Spiele gewonnen. Wir haben ganz ordentlich gespielt, aber es scheint bei uns so zu sein, dass eine gewisse Sattheit eingedrungen war in den Verein. Die Spieler, die Champions League gewonnen haben, den Weltpokal gewonnen haben, die haben nicht genug Druck gehabt durch junge, ehrgeizige Spieler von hinten. Und das haben wir nicht gut gemacht. Und ich glaube nach wie vor, dass es ein Fehler war, dass wir damals den Julian weggeschickt haben. Auch unter ihm haben wir zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gut gespielt wie ein Vierteljahr vorher. Aber man hätte ihm vielleicht die Chance geben müssen bis zum Ende der Saison. Wir waren in der Champions League noch dabei. Wir waren auf 8 Punkte Vorsprung Deutscher auf die Meisterschaft. Aber und das wird jetzt die Aufgabe sein. Julian hat jetzt in der Nationalmannschaft begonnen mit einigen talentierten Spielern aus Leverkusen, aber auch aus Stuttgart. Und wir vom FC Bayern, wir müssen begreifen, dass Fußball ein Kampfsport ist, dass Fußball nur gewonnen werden kann, wenn man Zweikämpfe gewinnt und nicht sagt, bitte nach ihnen. Und das hat sich bei uns in diesem Jahr sehr eingebürgert. Wir haben wenig gelbe Karten, wir haben wenig Zweikämpfe im defensiven Bereich gewonnen. Es wird immer so auf die Abwehr geschimpft. Ich bin der Meinung, die Abwehr beginnt beim Mittelstürmer, also ist jetzt, oder beim Linksaußen oder beim Rechtsaußen.
Weil, keine Harry Kane-Kritik. Also,
nein, überhaupt nicht. Der noch am wenigsten, aber es wurde nach hinten nicht gedeckt. Ja. Bei uns war das Mittelfeld war ja Open Village, ja, ein offenes Dorf. Ja, da konnte man ja durchmarschieren wie durch einen Schweizer Käse.
Aber auf so einer, also das ist die sportliche Ebene, auf so einer strukturellen, was glauben Sie, wie muss sich der FC Bayern da verhalten, positionieren? Also klappt das noch?
Also
wir wollen weniger Geld ausgeben als die anderen, aber trotzdem mehr gewinnen im Champions League-Vergleich.
Ja, aber das ist natürlich schwierig. Aber wir haben das jetzt jahrelang sehr gut gemacht. Wir haben immer weniger Geld ausgegeben und trotzdem was gewonnen. Im Moment scheint es so zu sein, dass die Engländer, denn nur um die geht es eigentlich. Ja. Real ist immer Real, ist Weltklasse-Verein und cool, toll. Aber da spielt es auch keine Rolle, ob die 500 Millionen Schulden haben oder nichts. Weil die, bevor die pleite gehen, hört der spanische Staat auf zu existieren. Ja, also, da wird mal schnell wieder ein Trainingsgelände verkauft und dann ist wieder 5 Jahre Ruhe. Nein, da, aber das Entscheidende sind die Engländer, die, da kommt ein russischer Oligarch, der mal eine Milliarde da reinsteckt, oder ein Staat wie Abu Dhabi, wie Katar. Aber wir haben, unser Ziel muss sein, wir haben jetzt die große Offensive ausgerufen, junge Spieler, unser Nachwuchsleistungszentrum wird unglaublich aufgebaut. Da, wir haben jetzt mit dem Jochen Sauer, der bei Salzburg war, mit dem Christoph Freund, der bei Salzburg war. Allein der Christoph Freund hat in den letzten Salzburg, 10 Jahren, ja, aber der hat 600 Millionen Transferüberschuss gemacht. Ja. 600 Millionen. Mit dem kann man viel mit dem Geld kann man viel anfangen. Und das wird unsere Antwort sein müssen. Wir werden uns einen Spieler wie Harry Kane mal leisten können, 100 Millionen. Das würden wir auch für einen anderen Spieler in Deutschland vielleicht zahlen. Aber das kann man nicht fünfmal machen.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, ne? Oligarchen oder auch die Amerikaner, auch die ne Liverpool gehört den Amerikanern, Man City, Abu Dhabi. Da sind wir der Frage, wem gehört der Fußball? Wo sehen Sie da die Entwicklung hingehen und was heißt das für den deutschen Fußball, für den FC Bayern?
Also aus meiner Sicht kann der Fußball nicht dorthin gehen, weil unsere Fans, unsere Mitglieder, die machen das Spiel nicht mit. Ja, es wird ja überall diese 50+1-Regelung so diskutiert. Beim FC Bayern gibt es ja, obwohl wir gegen die 50+1-Regelung sind, gibt es bei Bayern München eine 30+1-Regelung. Das heißt, wir haben vor vielen Jahren unter dem Druck auch unserer Fans oder Mitglieder einen Deal gemacht mit denen, dass wir gesagt haben, wir können 30% des Kapitals an vernünftige Investoren verkaufen. Davon haben wir 25% verkauft an Adidas, Allianz, Audi, also AAA, schaut nicht schlecht aus. Und wir könnten jetzt noch 5% verkaufen, ohne jemanden fragen zu müssen. Und wenn wir mehr als 30 verkaufen wollten, dann brauchen wir die Zustimmung der Mitglieder. Und zwar 3/4 Mehrheit. Und aus heutiger Sicht kriegen wir die nie. Ja? Also insofern sind wir gezwungen, bis auf die 5%, die da noch offen sind, andere Wege zu gehen, um dahin zu kommen. Und das wird jetzt eine Challenge sein zwischen uns oder dem Verein und auch den Fans. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir dieses Machtvolumen, das die Fans teilweise jetzt haben, dass das nicht in die falsche Richtung läuft. Weil es gibt auch viele dieser Kurvenfans, denen geht es nicht unbedingt um Fußball. Denen geht es möglicherweise auch um sich selbst zu produzieren, sich selbst zu verwirklichen. Und da muss man aufpassen, dass es gibt viele Beispiele, ich möchte jetzt keine Vereine nennen, ich würde 4, 5 kennen, wo das in die falsche Richtung läuft. Auch bei uns, das habe ich ja kürzlich angesprochen, wir haben meiner Meinung nach die Meisterschaft in 2 Spielen verloren. In Leverkusen, katastrophal gespielt, 3-0 hochverdient verloren und in Bochum. In Bochum 1-0 geführt, müssen 3-0 führen und dann kommt der Wolkenbruch und unsere Wahnsinnigen haben Tennisbälle geschmissen. 15 Minuten lang sind unsere Spieler bei strömendem Regen und bei etwa 5 Grad mit nassen Trikots auf dem Platz gestanden. Anschließend haben wir verloren und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und das darf nicht sein.
Die Fans würden, also das war beim Heimspiel gegen Köln, da war dann in der Kurve transparent, sorry für die Tennisbälle in Heidenheim, Uli. Weil da ging es darum, in Heidenheim haben sie auch verloren, aber da wurde kein Tennisball geworfen.
Ja, da muss man auch mal eines ganz deutlich sagen, es kann nicht sein, wenn denen der Verein so lieb ist, wie sie immer tun, dann darf man nicht dafür sorgen, dass unsere Fans in Arsenal nicht zugelassen werden. Und wir haben jetzt größte Anstrengungen unternommen, um zu verhindern, dass unsere Fans in Madrid am 8. Mai überhaupt hinfahren dürfen, weil sie vor dem Spiel gegen Arsenal zu Hause wieder eine Pyro-Parade angeführt haben. Und das kann es nicht sein. Und da können von mir aus noch 100 Plakate kommen gegen mich. Ich werde trotzdem nicht aufhören, das zu kritisieren.
Aber weg von der Pyro hin zu dem.
Weil das ist auch, das ist ja nicht nur Sportpolitik. Wir zahlen jetzt, habe ich gehört, wieder 60.000 Euro, sondern es ist auch gefährlich. Ich meine, dieses Pyrozeug hat 2.400 Grad. Wenn da mal jemand schwer verletzt wird, wer übernimmt die Verantwortung? Die nicht.
Aber die Tennisbälle hatten ja einen anderen Anlass. Da ging es da als Protestform gegen einen möglichen...
Das war doch nur Alibi. Das war doch so ein Schwachsinn. Diese ganze Diskussion
um den Investor. Fußballliga, die wollten keine Medienrechte.
Jetzt würde die Welt völlig neu aufgerollt und die Vereine hätten nichts mehr zu sagen. Uns war das wurscht, weil die paar Millionen, die es da gegeben hätte, sind uns egal. Aber es kann nicht sein, dass kleine Vereine, die davon sehr profitiert haben, jetzt Gelder aufwenden müssen, doch Gelder aus den Fernsehverträgen und so weiter, um die neue Struktur der DFL zu finanzieren. Darum ging es ja. Aber es ist erstens ganz schwach vorbereitet gewesen von der DFL. Wir haben 4-5 Mal mit befreundeten Mannschaften Mittag gegessen, wie jetzt morgen gegen Eintracht Frankfurt treffen wir uns auch wieder zum Essen. Und ich habe mich immer gefragt, erklär mir mal, um was es da eigentlich geht. Bis auf den von Union Berlin, den Zingler, hat mir keiner richtig erklären können, um was es geht. Und dafür haben wir uns alle so vorführen lassen, wie das monatelang der Fall war. Das sehe ich nicht ein.
Aber vielleicht kann ich das Argument mal von einer Seite machen, so aus Fansicht, dass es vielleicht bei Ihnen auch oder Ihnen ein bisschen schmackhaft machen. Weil vor einem Jahr war ein Interview mit John W. Henry, das ist der von Boss Fenway Sports Group, dem gehört ein paar
Liverpool.
Den gehören ein paar Clubs in den USA und Liverpool. Und
Boston Red Sox.
Und Pittsburgh Penguins. Das ist, ja. Genau. Und der sagt in dem Interview, also er stellt sich selbst die Frage, werden wir für immer in England bleiben? Nein. Also und an dem Beispiel kann man ja vielleicht sehen, worum es dann dem Investor dann am Ende letztlich doch geht. Also für einen Mann wie Sie, da ist der Fußball Berufung, aber für John Henry, da ist das Beruf.
Ne? Ja,
das
aber Ali, lieber Herr Welzer, der große Unterschied ist, dieser John Henry, der besitzt, glaube ich, 80% oder 90% des Aktienkapitals von FC Liverpool, von den Red Sox und von hier ging es um 8% der Marketingrechte für die nächsten 20 Jahre der gesamten Bundesliga. Das ist Peanuts. Und es wurde eben verglichen mit der Einflussmöglichkeit von Herrn Henry, was natürlich ein Blödsinn ist.
Da haben Sie recht, aber es geht, glaube ich, nicht, dass wir jetzt aus Fansicht argumentiert, die Angst, dass das Problem mit Investoren ist, dass denen letztlich nie nur um die Sache selbst gehen wird, sondern um den Gewinn, den sie machen.
Der Hintergrund ist aus meiner Sicht folgender gewesen. Die deutsche Fernsehvermarktung im Ausland ist eine Katastrophe. Wir kriegen etwa 150 Millionen, die Premier League 2 Milliarden. Irgendwas, entweder sind die viel besser oder wir machen es falsch. Ja, und jetzt hätte man die Möglichkeit, mit so einem Investor, der ja daran interessiert ist, Geld daran zu verdienen, der auch internationale Kontakte hat, mal richtig zu zeigen, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann hat man mit Zitronen gehandelt, aber kein Geld verloren. Und das ist der große Unterschied. Es wurde so das Gespenst an die Wand gemalt, wie wenn jetzt der deutsche Fußball am Ende wäre wegen dieser 8% der Marketingrechte. Die haben keinerlei Einfluss auf Anstoßzeiten, auf die Situation der Liga, auf Aufstieg, Abstieg, all das Zeug, das wurde ja immer so getan, wie wenn jetzt das Ende der Welt passieren würde. Und ich bin überzeugt, dass 90% derer, die Tennisbälle geschmissen haben, gar nicht gewusst haben, warum sie geschmissen haben. Sondern weil, das war jetzt halt en vogue und es war toll und man war im Fernsehen und wegen diesen albernen Bällen ist dann ein Bundesligaspiel 20 Minuten unterbrochen worden und sie waren alle drin. Aber warum sie das gemacht haben, dass sie den Vereinen einen irren Schaden damit beschert haben, das hat kein Mensch interessiert und das verstehe ich nicht.
Sie haben die DFL schon angesprochen, sei schlecht vorbereitet gewesen, aber vielleicht auf einer Ebene höher noch. ich habe manchmal den Eindruck, also, dass man bei der DFL gar nicht weiß, was wollen wir als Bundesliga eigentlich sein? Wo, ne, wo wollen wir mit der Bundesliga hin? Können Sie das sagen? Haben Sie da?
Ja, ich meine, die Bundesliga ist ein Geschäft, das muss man natürlich schon sagen. Das muss professionell betrieben werden. In Deutschland sind wir, wenn man die Fernsehrechte und alles anbelangt, irgendwo an eine Grenze gekommen, weil der Deutsche eben im Gegensatz zum Engländer nicht bereit ist, 100 Euro oder Pfund im Monat für Fernsehrechte auszugeben, weil das englische Fernsehen scheint auch eine Katastrophe zu sein. Ja? Und da muss man Pay haben, damit man gut unterhalten ist. Und deswegen sind die Leute in England bereit, viel mehr Geld auszugeben. Und was eben viel, auch noch wichtig ist, wenn Sie die Differenz der Auslandsvermarktung, natürlich haben die Engländer Vorteile aus der Kolonialisierung. Wenn sie nach Dubai oder nach Abu Dhabi kommen, dann kommt halt die Premier League, dann kommt La Liga, dann kommt Serie A und dann vielleicht noch der FC Bayern, aber sonst keiner aus Deutschland.
Ist ja so.
Ne? Ja, ein bisschen. Ja, aber wenn Sie in Tokio einen nach Dortmund fragen, das weiß auch keiner. Ja. Nein, aber das ist halt so. Aber das wäre Aufgabe von so einer professionellen Vermarktung gewesen. Dass man, denn diese Leute hätten Geld verdienen wollen. Und dann hätten sie sich mal den Arsch aufreißen müssen. Und bei uns sitzt man in Frankfurt und hofft, dass die alle nach Frankfurt kommen. Na, aber die kommen nicht, du musst dahin.
Ist nicht vielleicht auch Teil des Problems, jetzt stand bei uns in der FAZ, The Zone ist mit, also The Zone, der Rechteinhaber der Bundesliga für ein gewisses Rechtepaket, ist mit Zahlungen in Verzug geraten. Und es sind noch nicht die Ersten, wenn wir an Kirch zurückdenken, also dass dieses Übertragen der Fußball-Bundesliga, das scheint, also zumindest so die Erfahrung, nicht wirklich profitabel zu sein. Das ist doch ein Problem, oder?
Ja, aber das liegt daran, dass die ganze Geschichte natürlich in Deutschland auch von den Medien, ich weiß nicht, wo euer Standpunkt ist, auch immer schlecht gemacht wird. Ja? Ich habe in England noch nie eine große Beschwerde gelesen, dass es alles so teuer ist. Gehen Sie mal in Liverpool oder in Arsenal oder in Man United ins Stadion. Sie wissen, was Sie da an Eintrittsgeld bezahlen. Aber wir wollen gleichzeitig viel weniger für die Pay-TV-Sachen, für die Pay zahlen. Wir wollen Eintrittsgeld wenig bezahlen, aber wir wollen die Champions League gewinnen. Und wenn man das nicht auf die Dauer begreift, dann werden wir zwischendurch, wie dieses Jahr, mal da mitspielen. Aber langfristig haben wir keine Chance.
Und wie kann da der FC, wenn jetzt die DFL, okay, wie kann der FC Bayern oder wie können Sie dann vielleicht diesen Führungsanspruch, den Sie auch haben, wie kann sich das da umsetzen in solchen Zukunftsfragen?
Ja, Karl-Heinz Rummenigge und ich, wir sind wild entschlossen, den Einfluss des FC Bayern zu vergrößern. Weil,
Sie und Herr Rummenigge, das ist ja...
Nein, für den FC Bayern. Wir haben keine Ambitionen. Aber unsere Leute, ob das der Jan Dresen ist, der Max Eberl, aber auch Michael Diederich, unser neuer Finanzchef, der immerhin Chef der UniCredit war, wir müssen da Gas geben. Ja? Wir dürfen da nicht immer nur zuschauen. Schauen Sie mal, früher hat der Meier Vorfelder mal in der DFL gesagt, oder im Liga-Ausschuss. Ja, beim FC Bayern, da weiß man nie, da wird immer aus drei Rohren geschossen. Aber man weiß nicht welches. Einmal war es der Beckenbauer, da war es der Rummenigge, da war es der Hoeneß. Aber es wurde geschossen. Und das fehlt mir in Deutschland. Es wird gar nicht geschossen. Wir haben keine Munition wie die Ukrainer. War jetzt kein Vergleich, Entschuldigung.
Kein Livestream deswegen.
Nein, nein, aber das ist auch scheiße gewesen.
Okay. Ja. Wenn wir auf schauen, wer gerade so in den Fußball investiert, Saudi-Arabien. Ne? Für Milliarden kommt ein wechselnder Spieler in die Liga. Fußball-WM wird auch da stattfinden. Wie schauen Sie?
Mir gefällt es nicht.
Okay.
Aber wir werden es nicht verhindern.
Ja.
Ja, solange denen ihr Ölhahn fließt oder der Ölhahn aufgedreht ist und die irres Geld verdienen und die ihr Land popularisieren wollen, sie wollen den Tourismus aufbauen. Sie wissen ja auch, dass irgendwann gibt es kein Öl mehr oder vielleicht kein Gas mehr. Dann müssen sie was anderes einfallen lassen. Und sie können natürlich sagen, ich bin total dagegen und setze mich jetzt in mein Schneckenhaus und lasse die anderen alles gewinnen. Dann wird unser Leben alles langweiliger oder wir müssen Premier League schauen. Ja,
gut ist die Premier League, ne?
Ja, obwohl ich sagen muss, das sage ich auch zum ersten Mal seit langer Zeit, dass der deutsche Fußball auf einem guten Weg im Moment ist. Wir sind wirtschaftlich, gibt es kaum Vereine, die pleite sind. Und Leverkusen und Stuttgart sei Dank, Leipzig auch ein bisschen und im FC Bayern auch wieder bald, dass wir mit denen mithalten können. Da bin ich ziemlich sicher. Also ich ertappe mich dabei, dass ich am Sonntag, wenn Bayern nicht spielt, selten Fußball geschaut habe, aber wenn Stuttgart spielt oder Leverkusen, dann schaue ich mir das schon mal an, weil das macht Spaß. Und das ist Dortmund, okay, aber ist okay. Aber
die spielen ja samstags.
Das stimmt. Aber reiß mich jetzt nicht vom Hocker.
Also, der deutsche Fußball wird Ihnen gerade ein bisschen zu schlecht gemacht.
Na, sind wir aber selber schuld. Ja, wir haben jetzt jahrelang viel Mist gebaut. Aber das Schlechte wird in uns, das gilt ja für alles in diesem Land, das Schlechte wird viel zu sehr hochgespielt und das Gute nur im allerletzten Moment. Für mich ist immer das Glas halb voll. 90% der Deutschen, bei denen ist das Glas halb leer. Wenn ich immer die Bild-Zeitung schon jeden Tag sehe, da kriege ich schon die Krätze. Weil die wollen uns jeden Tag klar machen, wie beschissen dieses Land ist. Und sie machen wieder negativ und das und das. Glauben Sie mir eins, ich bin viel auf der Welt rumgekommen. Ein gesünderes, ein sozialeres, ein ehrlicheres Land wie Deutschland gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und das müssen wir endlich. Und das müssen wir endlich mal begreifen. Das muss auch mal der Herr Heil begreifen, dass man nicht demnächst statt 4, 5 Tage 4 bei vollem Lohnausgleich arbeiten muss, sondern wir müssen wieder mehr arbeiten. Und wir müssen zufrieden sein, dass wir arbeiten haben. Denn es gibt so viele Leute auf der Welt, die wären froh, wenn sie bei uns arbeiten könnten.
In weniger als 2 Monaten fängt die Fußball-EM an.
Ja.
Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Und jetzt wird auch wieder viel erwartet, der Fußball. Ne? Ich glaube, Philipp Lahm sagt wieder, ne? Mehr Toleranz, mehr Offenheit, ne? Die Leute wieder mehr zusammenbringen. Ist das mal wieder zu viel erwartet oder kann das
Nein,
schon klappen?
Ich habe jetzt Ansätze gesehen gegen Frankreich, gegen Holland. Das war Fußball, wie ihn die Leute schätzen, wie sie ihn gerne haben. Aber mir fehlt so ein bisschen diese Euphorie. Natürlich, wenn man die Länderspiele Österreich und Türkei im November, da hat man gedacht, hoffentlich können wir noch die EM verschieben um ein Jahr oder zwei. Aber jetzt, es gibt auch Länder, wo der kleinste Strohhalm wird gepusht. Und bei uns sind diese 2 Länderspiele, die wirklich toll waren, auch das Länderspiel, wo der Rudi Völler da kurz der Trainer war, der scheint ja alles zu können.
Bayern-Trainer vielleicht?
Nee, aber es war wirklich toll. Nein, aber er ist auch so einer, da ist das Glas auch immer halb voll, ja. Mhm. Muss nicht Weißbier sein, wie beim anderen.
Ja.
Ja. Nein, aber ich meine einfach, dass mir die Begeisterung jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht kommt sie erst im ersten Spiel, Deutschland, Schottland,
Sonne scheint
in München, ja. Wir haben jetzt in München 10 Tage gewohnt am Tegernsee. 10 Tage lang war jeden Abend Schnee. Und jede Nacht hat es geschneit. Am nächsten Morgen war 10 Zentimeter Schnee, am Abend war es wieder grün, weil es warm ist. Heute Morgen seit 10 Tagen kein Schnee. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden und ich war gut gelaunt.
Sieht man, oder? Ja, das ist. Aber wenn wir über Fußball auch als Gesellschaftselement sprechen, dann habe ich schon manchmal den Eindruck, jetzt auch wieder mit Blick auf die Europameisterschaft, dass dann verlangt wird, was vielleicht nicht verlangt werden kann, dass da der Fußball also zu viel leisten soll.
Oder? Ja, aber wir dürfen einen Fehler, glaube ich, nicht machen. Der ist ja während der WM in Katar zu Genüge strapaziert worden. Der Fußball darf, oder der Sport allgemein darf ja nicht nur zur Politik benutzt werden. Wir vom Sport können jetzt nicht so tun, wie wenn wir uns da ganz raushalten können, das geht nicht, aber es muss nicht diese Binde da auf der Tribüne von der Innenministerin getragen werden. Ja? Ja, das sind alles so populistische Dinge, die da nicht hingehören. Ja, die soll sich darum kümmern, dass wir wenig Kriminalität hier haben, ja? Und so weiter und so fort. Und ich höre ja von unseren Spielern, die haben ja da in Katar mehr über die Menschenrechte in Katar gesprochen als über die Taktik gegen Japan. Ja? Und das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Ich habe gehört, Argentinien, die waren ja, da waren glaube ich 30 Millionen Argentinier.
Waren viele da, ich war auch da.
Ja, Argentinier waren da und die Anreise war ein bisschen schwieriger wie bei uns. Aber ich habe nie eine Zeitung gelesen, die jetzt die Menschenrechtssituation in Nepal angesprochen hat. Ganz abgesehen davon, dass ich gute, auch positive Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel gelesen habe, was selten vorkommt. vor allem von der Abteilung, die politische Seite macht. Sport ist ja ganz okay, aber... Die anderen, die stehen morgens auf und wollen die Welt schlecht machen. Ja? UEFA, zuerst kommt FIFA, UEFA, DFL und alle, die irgendwo was mit politischen Dingen zu tun haben. Dass die zwischendurch gar nicht merken, dass auch nur Fußball gespielt wird, das ist das andere. Fußball kann nicht das leisten. Ich bin total für Menschenrechte. Ich bin doch total, dass es den Leuten gut geht, dass sie Freude haben. Aber wir werden, Edmund Stoiber ist ja bei uns im Aufsichtsrat, der hat kürzlich gesagt, was Deutschland im arabischen Raum an Popularität kaputt gemacht hat während der WM, das können die alle gar nicht begreifen. Weil kein anderes Land hat sich so mit einem Thema beschäftigt, das mit dem Fußball selber nichts zu tun hatte. Heißt nicht, dass nicht die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter aus Nepal und aus Philippinen und so weiter zu verbessern sind. Aber ich glaube, dass sie sich verbessern dann, wenn man das kritisiert und wenn man ständig nachstochert. Aber wenn man, was sie ja wollen, nicht mehr die WM dorthin schickt, nicht mehr der FC Bayern dort trainiert, dann erreicht man gar nichts. Denn das ist schlecht für die Arbeiter. Es ist gut für die Arbeiter, wenn man dorthin fährt und das kritisiert. Ist meine Meinung.
Wir nähern uns jetzt hier der Holding Six, wollte ich schon sagen.
Holding Six? Aber nicht für 125.
Ja, nicht so. Nee, das ist zu viel, aber...
Jetzt ist die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich mache das mal, ich überreiche das Mikrofon. Ich bitte Sie, sich ganz kurz vorzustellen, damit Herr Hoeneß weiß, mit wem er es zu tun hat, und fange einfach mal hier in der ersten Reihe an.
Sehr gerne. Ja. Edgar Salzmann, ich komme aus Bochum. Wir sind hart im Nehmen. Vielleicht war das ein Grund, weshalb wir den Regen ein bisschen besser überstanden haben. Aber vielleicht, nachdem ich jetzt Ihnen zugehört habe, mir ist aufgefallen, da gibt es tatsächlich einen Zeichensetzungsfehler. Da müsste nicht ein Komma sein, sondern ein Doppelpunkt. Wem gehört der Fußball? Doppelpunkt Uli Hoeneß. Jetzt habe ich es verstanden.
Ausrufezeichen.
Aber, und so.
Und dann Ausrufezeichen.
Aber vielleicht eine ernsthafte Frage nochmal zum Trainer. Könnte es sein, dass Sie einen Trainer haben wollen, der keine flotten Sprüche macht, aber flotten Fußball spielen lässt?
Nein, das ist mir zu plakativ. Wir möchten einen Trainer haben, der die einzelnen Spieler verbessert. Verstehen Sie? Und der nicht, und das ist der Vorwurf, das sage ich ja, ich habe mit Thomas Tuchel überhaupt kein Problem. Privat, der war ein paar Mal bei mir. Der war ein paar Mal bei uns zum Essen, das waren schöne Abende, alles okay. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass man jetzt hier den Pavlovic verbessern kann, den Davis verbessern, sondern nur wenn es nicht weitergeht, dann kaufen wir. Ja, und das kann nicht die Lösung sein. Ich bin der Meinung, wir müssen mal ein, zwei gute Spieler kaufen, aber den Spielern, die wir haben, Selbstvertrauen geben und hart an denen arbeiten. Ich kann mich entsinnen, wir hatten mal einen Welttrainer namens Trapattoni. Der hat jeden Tag nach dem Training dem Sammy Kufur, Afrikaner, die einfachsten Dinge beigebracht. Pässe spielen, rechts, links, den Ball auf der Brust annehmen, mitnehmen. Und das hat er gesagt, habe ich mal gefragt, Giovanni, warum macht er das? Ich bin Fußballlehrer. Und das ist ganz wichtig, dass man dass die Spieler verbessert und dass man sie zwischendurch in den Arm nimmt.
Nächste Frage. Mein Name ist Franz Trapp, ähnlich wie der Torwart von der Eintracht. Zunächst mal möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, um mich mal bei Ihnen zu bedanken. Erstens, dass Sie heute da sind und für alles das, was Sie für den deutschen Fußball geleistet haben. Ich bin absoluter Fan von Ihnen und freue mich, dass Sie immer noch weitermachen und nicht die Hände in den Schoß legen. Vielen Dank dafür.
Aber es war jetzt noch keine Frage.
Ja, die kommt jetzt. Die, kommt jetzt. Gut. Die Frage kommt jetzt. Und zwar, Fußball ist ja in Deutschland Volkssport und sehr wichtig. Auch der Kommerz spielt eine wichtige Rolle. 50+1 haben wir angesprochen. Wir haben angesprochen, Trikottausch vorhin, Trikotwechsel. Aber ich habe mal eine Frage, was da vielleicht auch wichtig wäre, auch mal um ein Zeichen zu setzen, ist die 16+1-Regel, was Sie davon halten. Die 16+1-Regel sagt, es gibt 18 Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga, 17 Heimspiele. Wenn sich mal die Vereine zusammenschließen würden, würden sagen, wir machen 16 Heimspiele normal und ein Spiel für Gesundheits- und Pflegewesen in Deutschland. Einfach mal zu sagen, mal ein Zeichen zu setzen als Öffentlichkeit. Sie machen ja auch viele Sachen für Kickers Offenbach-Spiel und so weiter. Einfach mal zu sagen, ein Heimspiel in Deutschland in der Saison machen wir für den Zweck, für einen guten Zweck. Das wäre mal eine Sache, wo machen wir ein Zeichen setzen können. Was Sie davon halten?
Danke. Ich bin immer fürs Zeichen setzen, aber wenn man das so regelmäßig macht, ist es kein Zeichen mehr. Ja? Ich bin der Meinung, wir alle als Leute, die wirklich auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die müssen sozial sein. Ich war als Manager nicht immer sozial. Ich habe meine Ellbogen ganz schön eingesetzt, um nach oben zu kommen. Lemke und Grasshofer, wie sie alle hießen, die Assauer, die können was davon singen. Aber als wir oben waren, habe ich gemerkt, wenn die Höhenluft so dünn ist, da nützt es dir nichts, wenn du dann alleine bist. Also haben wir angefangen, anderen zu helfen. Weil du brauchst die anderen. Du bist nur ein Teil des Ganzen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man total an die anderen denken muss, aber das nicht, wenn man das von oben regelt. Das muss jeder Verein für sich in irgendeiner Art und Weise machen. Und ich glaube, in der Beziehung, wir reden da nicht so viel drüber, aber ich denke mal, weltweit ist der FC Bayern einer der Vereine, der immer ein offenes Ohr für Schwache hat, für Leute, die nicht auf der Sonnenseite leben.
Hallo, mein Name ist Calderon, Leser und Eintracht-Fan. Meine Frage ist, Sie hatten ja zum Beispiel gesagt, dass Ihr Sohn ja übernommen hat und der brauchte dann einige Zeit, um sozusagen dann die Erfahrungen aufzubauen. Und mir ging es um den Nachwuchs. Sie haben ja gesagt, also die Zukunft, da müssen Sie mit dem Nachwuchs was machen, weil mit Geld allein erreichen Sie das nicht und das ist auch nicht die Zielsetzung. Da die Frage, was tut denn der FC Bayern dann für den Nachwuchs? Muss es dann doch nicht mal sein, dass doch der Nachwuchs auch mal ein paar Jahre dann sozusagen in die Hand genommen wird, dass den Leuten mal auch eine Chance gegeben wird, dass man das auch programmatisch macht?
Da wird immer im Zusammenhang mit dem FC Bayern, finde ich, nicht fair berichtet. Schauen Sie mal, bei Real Madrid ist kaum einer drin aus der Nachwuchsabteilung. Bei Barcelona schon. Bei Manchester City auch nicht. Aber bei uns sind jetzt, habe ich ja vorher genannt, Pavlovic halte ich für einen überragenden Mann, der uns noch viel Freude auch international machen wird, auch in der Nationalmannschaft. Musiala, auch aus dem eigenen Bereich. Davis, bis er Flausen in den Kopf gekriegt hat, auch. Also das sind schon mal drei. Und wenn die Quote von etwa 3 aus 11 oder aus 15, die ein Kader besteht, ist das nicht so schlecht. Man darf es auch nicht übertreiben, weil eine Jugendmannschaft kann nicht die Champions League gewinnen. Aber Sie haben recht, die Lösung kann nur sein, dass wir auf dem Weg weitergehen und den einen oder anderen, ich meine, der Florian Wurz ist ja auch ein Nachwuchsspieler.
Ja, Rudolf Bölking, gebürtiger Mönchengladbacher, ja, okay. Um sich so zu outen.
Meine Frage geht um die 50-plus-1-Regel und freie Marktwirtschaft. Warum nicht die freie Marktwirtschaft agieren lassen? Die Vereine, die 50-plus-1 wollen, machen eine Liga und die, die es nicht wollen, machen auch eine Liga. Das Ganze spaltet sich auf. Auch ein Verein wie Hannover 96 kann sich dann aufspalten. Und Ende des Jahres wird ausgespielt, wer dann Deutschland im Champions League vertritt.
Ja, aber wir haben ja nichts davon, wenn wir am Ende 4 Ligen haben. Sondern ich glaube, es gibt aus meiner Sicht, und ich habe Ihnen ja vorher erklärt, dass der FC Bayern davon nicht betroffen wäre, es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, diese 50-plus-1 Regelung fallen zu lassen. Weil das soll doch jeder Verein mit seinen Mitgliedern, mit seinen Besitzern ausmachen. Ich habe Ihnen ja erklärt, warum ich glaube, dass der FC Bayern davon nicht profitieren würde. Aber wenn Hannover 96 dazu dann einen Verein wäre, der wirtschaftlich Geldzuflüsse hätte, die er jetzt nicht hat, oder Borussia Mönchengladbach oder andere, ich bin überzeugt, dass es genug Investoren gäbe, die bei Gladbach einsteigen würden, dann wäre die Bundesliga sicherlich attraktiver.
Oder es passiert, was in Giesing passiert, ne, bei 1860 München.
Ja, das ist ja ein schlechtes Beispiel. Ja, weil der Verein. Nein, ich habe nichts. Ich bin einer der wenigen bei Bayern, der nichts mit denen ein Problem hat. Aber, meine, wie lange ist es jetzt her, dass sie aus, als wir die Allianz Arena gebaut haben, 2005, da hat der Wildmoser uns, der damalige Präsident, gesagt, wir wollen auf Augenhöhe von Bayern. Da waren sie noch in der Bundesliga. Und jetzt sind sie Liga 3, Trend nach 4.
Schaffen, bleiben in 3.
Ja, gut. Ist aber keine Zielsetzung.
Aber Sie haben einen Investor.
Ja, den kennt ja kaum einer. Der kommt immer wieder mal und schaut vorbei.
Mein Name ist Daniel Wäschle. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Investoren und der Zone ist jetzt vielleicht bankrott oder zahlungsunfähig und so. Herr Hoeneß, warum? Sie sind ein Mann, der ganz Deutschland hört auf Sie. Was ich nicht, was ich nicht verstehe, hier sitzen alle.
Wenn Deutschland auf mich hören würde, gäbe es keine AfD.
Ja, das ist okay, ja. Das. Anders, mir ging es darum, hier sitzen lauter Pflichtmitglieder der GEZ. Wir zahlen alle Pflichtbeiträge. Wenn ich es richtig weiß, ist es, glaube ich, eine Zahl. Die nehmen, glaube ich, 14 Milliarden D-Mark oben ein. Ich will jetzt gar nicht da an die RBB-Managerin und was da alles vergeudet wird. Warum kommen wir? Wir brauchen doch wieder The Zone, Sky, sowas, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sagen, wir geben der Bundesliga 3 Milliarden. Dann ist das doch, weil ich immer noch der Meinung bin, ich habe einfach keine Lust mehr, zum 120. Mal einen Tatort anzugucken auf allen dritten Programmen. Und ich glaube immer noch Fußball, Champions League, stellen Sie sich mal vor, Sie gewinnen ins Halbfinale, Borussia Dortmund gewinnt ins Halbfinale, ja, da gucken doch wie viele Millionen dann. Und das ist doch, das verstehe ich nicht. Und warum Sie da jetzt, nochmal, auf Sie wird gehört, glaube ich nach wie vor. Das ist jetzt was anderes, wie wenn Sie das sagen. Na, oder der Herr Zieler.
Lieber Herr, die Problematik, das ist ja ein Politikum und da ist mein Einfluss ja so. Ich habe eine Idee gehabt und die ist leider bis jetzt nicht weiter verfolgt worden. Bei uns ist ja, unser Hauptsponsor ist ja die Deutsche Telekom. Ich habe dem Chef, dem Tim Höttges, mit dem ich befreundet bin, habe ich gesagt, warum kauft ihr nicht die Fernsehrechte? Warum kauft ihr nicht die Fernsehrechte? Und dann gibt es kein DAZN mehr, gibt es kein Sky mehr, gibt es nichts, dann gibt es einen Knopf. Ja. Und dann schauen die Leute alle Fußballspiele dieser Welt.
Aber nicht Streaming, oder?
Nein, richtig Fernsehen. Ja, genau. Leider habe ich, das wäre ein Vorschlag von mir, ein pragmatischer. Und ich denke, dass es eine Win-Win-Situation für alle wäre. Für den Fußball, für die Telekom auch. Sieht er zwar im Moment nicht so. Aber auch für die Zuschauer. Weil ich sage Ihnen eins, wenn heute irgendein Spiel kommt, dann muss jemand meine Frau anrufen. Susi, kannst du mir mal schnell jetzt dieses Dein da, wo jetzt Basketball kommt, kannst du mir das mal einschalten?
Aber ganz kurze Frage nur.
Man muss drei oder vier Kanäle haben, man muss streamen. Ich kann gar nicht streamen, muss immer meine Frau holen. Das ist immer, wenn sie dann gerade von Romance TV runterkommt aus dem Schlafzimmer und ich muss dann streamen, das ist ja Katastrophe.
Er hat auch zwei Fragen gestellt.
Wir müssen die nächste Frage, ja.
Vielen Dank, Herr Hoeneß, dass Sie da sind. Das ist wirklich eine Freude, Sie so live zu erleben mit dieser Leidenschaft und mit dieser Präsenz. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf Katar und die Folgen. Ich teile voll Ihre Meinung, wenn man das so sagen kann, zu der Darbietung, die Teile der Bundesregierung dort sich geleistet haben. Möchte aber dennoch mal fragen, was Sie gesagt haben, dass man Präsenz zeigen muss, dass man dorthin gehen soll in Länder, die, ich sag mal, nicht demokratisch sind. Sind Sie für die Vergabe großer Sportereignisse an Länder wie China? Wir hatten dort zweimal Olympische Spiele. FIFA, UEFA ist nicht dasselbe wie IOC geschenkt. Wir hatten zwei große Sportereignisse in Russland, als Russland schon seinen hybriden Krieg in der Ostukraine führte. Nach den Olympischen Spielen in China, nach beiden, ist die innere Repression und das äußere aggressive Verhalten hochgefahren worden. Bei Russland kann man das ja auch sehen. Sozusagen. Was macht Sie optimistisch oder stimmt Sie halbwegs zuversichtlich, dass die Vergabe an ein Land wie Katar, Sie haben gesagt, warum Sie das für gut finden, und ich würde jetzt auch sagen, Saudi-Arabien würden Sie auch nichts dagegen haben, vermutlich, warum das so dann dennoch etwas, ich sage es mal ganz banal, etwas Gutes bewirkt im Sinne von Freiheitsrecht und so weiter. Wie gesagt, meine Gegenbeispiele, große Akteure, aus meiner Sicht ist das genau das Gegenteil. Hat keinen Zusammenhang, aber gut ist es nicht geworden. Das kann man sagen.
Ihre Argumente sind wunderbar, muss ich total teilen. Nur das Problem ist, mir wäre es auch lieber, Olympische Spiele würden in Deutschland stattfinden. Aber wenn ich habe mich mal engagiert, als die Winterspiele da mal nach Garmisch gehen, und dann ist das daran gescheitert, weil da ein paar Bäume an der Abfahrtsstrecke gefällt werden mussten. Das ist doch lächerlich. Oder auch in Oslo, in Norwegen ist ja ein unglaubliches Wintersportland. Da hat jetzt die Mehrheit der Bürger abgelehnt, die Olympischen Spiele zu finanzieren. Das Problem ist, Alternativen.
Ich weiß bin auch, immer die Welt dafür, ist kein Streichelzoo. Ist schon klar.
Ich bin dafür, Alternativen aufzubauen. Aber was nützt es uns, wenn wir keine Alternativen haben? Aber ich gebe Ihnen natürlich, ich habe zum Beispiel große Bedenken bei Saudi-Arabien. Also da scheint ja die Welt noch gar nicht in Ordnung zu sein. Es wird auf keinen Fall eines erreicht werden, dass wir alle glücklich sind mit einer Olympiade oder einer Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien, in Katar, von mir aus auch in China, gar keine Frage. Russland wird nach den jetzigen Verhältnissen, werden hoffentlich die nächsten 100 Jahre keine Spiele mehr dort stattfinden. Aber es ist schwierig, eine solche Entscheidung zu treffen, solange die westlichen Länder und die vernünftigen Länder auf dieser Welt, zum Glück haben jetzt die Amerikaner mal die Fußball-Weltmeisterschaft gekauft, ja, dass da mal wieder, ja, aber Sie wissen selber, USA, wenn da Trump dran kommt, dann muss sie auch nicht unbedingt nach New York fliegen. Ja, das ist ich habe mal, bin gut befreundet mit dem früheren Chef von VW, dem Herrn Dies, der hat mir mal gesagt, als die Katar-Geschichte war, wir haben eine Studie gemacht. Es gibt, wenn wir nur noch Geschäfte machen mit Ländern, wo die Menschenrechte so behandelt werden, wie wir sie uns vorstellen, das sind, glaube ich, 17%. Das heißt, mit 83% der Länder auf der Welt könnten sie keine Geschäfte, und das gilt natürlich auch für Fußball. Weil heute ist es Katar. Morgen kommt Audi baut zum Beispiel Autos in China, in einer Provinz, wo die Uiguren sind. Problem. Dann, ich weiß nicht, wo Adidas seine Trikots macht. Macht sie die in Bangladesch? Gibt es da Kinderarbeit? Ich weiß es nicht. Also wir sind da in einem Dilemma, das nicht so einfach zu lösen ist. Das Wichtigste ist, dass man die Dinge offen anspricht, aber nicht immer von vornherein kaputt macht. Weil wenn man gar nicht mehr hingeht, glaube ich nicht, dass es einem dieser Leute dort besser geht.
Ja, das war die erste Sonderfolge unseres FAZ-Podcasts für Deutschland im Nachklapp zu unserem großen FAZ-Kongress. Wir freuen uns natürlich auch am Wochenende über Reaktionen an podcast@faz.de. Morgen dürfen Sie sich auf eine weitere Folge außer der Reihe freuen. Der Fernsehmoderator und Entertainer Harald Schmidt war auch beim FAZ-Kongress auf der Bühne. Und die Folge von Freitag, die lege ich Ihnen auch noch mal ans Herz. Da hat mein Kollege Andreas Krobock direkt vom Kongress mit unserem Herausgeber Berthold Kohler gesprochen. Unter anderem über dessen Gespräch mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, das wir in voller Länge senden. Und ein paar FAZ-Geheimnisse, die hat er auch noch verraten. Wenn Sie sich für weitere Themen vom FAZ-Kongress interessieren, auf FAZ.net und in der Zeitung gibt es viel zu lesen, zu sehen und natürlich zu hören.